Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. In der heutigen Sonderfolge wollen wir mal ein recht neues Hörspiel der Reihe TKKG besprechen. Beim Raubzug helfen Ahnungslose. Ich selbst kann ja mit dem Thema Escape Room nicht allzu viel anfangen. Ich stelle mir da immer einen Raum vor, ein paar Leute, eine Schatzsuche, die irgendwelche Rätsel auf Papier lösen müssen. Hallo Heike, du warst ja mal in einem Escape Room. Warst du da auch eingeschlossen, wie hier in der Folge? Und hat es dir Spaß gemacht?
Hallo Marc. Ich fand das Thema Escape Room immer schon spannend und wollte das gerne mal ausprobieren, habe mich aber irgendwie nie so richtig getraut. Aber vor kurzem haben wir jetzt mit der Firma praktisch einen Betriebsausflug gemacht, so ein Team-Event. Und da haben wir uns dafür entschieden, das in einem Escape Room zu machen. Ich habe mich einerseits drauf gefreut, andererseits war ich aber auch ein bisschen besorgt, weil ich nicht wusste, was erwarten mich da für Rätsel. Sind das irgendwelche Wortspielereien oder so? Erschwerend kam dann halt auch noch hinzu, dass es ein internationales Team ist. Das heißt, wir haben den Escape Room auf Englisch gebucht, sodass ich gedacht habe, naja gut, wenn es da jetzt um irgendwelche Sprichwörter oder Reimdinger oder irgendwelche Sprachspielchen geht, dann könnte ich da durchaus Probleme kriegen. So war es aber gar nicht. Also das Ganze ist wirklich relativ sprachunabhängig. Das Ganze basiert eher so auf irgendwelchen Symbolen oder Bildern oder Zahlen, sodass man das eigentlich in jeder Sprache spielen kann, solange die Leute, die das zusammen machen, sich miteinander verständigen können. Bei uns war das jetzt ein Escape Room, bestand aber eigentlich aus mehreren Räumen, die man so nacheinander abgehen musste, beziehungsweise man hat im ersten Räumchen eine Aufgabe gelöst, dann hat sich irgendwo eine Geheimtür geöffnet und man ist dann in den nächsten Raum vorgedrungen und immer so weiter. Und am Ende kam man dann irgendwo hinten beim Ausgang wieder raus. Man hat uns am Anfang gesagt, dass wir nicht wirklich eingeschlossen werden. Das heißt, die Eingangstür ist einfach hinter uns zugemacht worden, wurde aber nicht verschlossen. Das heißt, wenn irgendwas gewesen wäre, hätte man da jederzeit wieder rauskommen können. Ausprobiert haben wir es nicht, weil wir hatten ja kein Problem und wir wollten ja zum Ausgang raus und nicht abbrechen und praktisch das Spiel verlieren.
Musst du dir da eigentlich zusammenarbeiten? Ich hatte es ja immer so gedacht, dass es einfach nur Rätsel sind und dann löst der eine halt Rätsel 1, der andere Rätsel 2 und dann trifft man sich nach einer Viertelstunde wieder und dann geht die Tür auf. Oder gab es da Aufgaben, die ihr zusammen machen musstet, die also einer allein gar nicht hätte bewältigen können? Vielleicht sogar Aufgaben, die irgendwie körperlicher Natur sind, dass man irgendwelche Dinge hochheben muss mit zwei Händen und dann muss ein anderer mit seinen Händen dann in ein Loch greifen und findet dort erst einen neuen Hinweis?
Also es war schon so, dass mehrere Rätsel praktisch auch parallel bearbeitet werden konnten. Andererseits ist der Sinn des Ganzen halt schon eine Zusammenarbeit. Allein schon dadurch, dass man am Eingang Hilfsmittel abgeben sollte, also Handys, Taschenlampen und auch was zu schreiben, sollte man da jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Und allein das erfordert dann schon Zusammenarbeit, weil viele Aufgaben einfach quer durch den Raum zu bewältigen sind. Also aus der einen Wand ist irgendeine Tabelle aufgemalt, wo Symbole übersetzt werden in Zahlen. Und auf der anderen Seite des Raumes muss man dann diese Zahlenkombination irgendwie in ein Vorhängeschloss mit Zahlenkombinationen eingeben, damit die nächste Kiste aufgeht. Und das geht dann halt schon besser, wenn man sich über den Raum hinweg einfach verständigt. Alleine hätte man sich da was aufschreiben müssen oder halt 25 Mal hin und her laufen. Und es gibt aber auch Aufgaben, die man alleine gar nicht schaffen kann. Es gab zum Beispiel so ein Kugellabyrinth, wo zwei Leute sich gegenüber gestanden haben, jeweils die Hände in zwei Löcher stecken mussten und dann in so einem 3D-Labyrinth eine Kugel vom Boden irgendwie durch dieses Labyrinth nach oben bringen mussten. Und da musste man sich diese Kugel halt jeweils gegenseitig irgendwie in diesem Labyrinth blind übergeben. Da man alleine ja nicht auf beiden Seiten stehen kann, wäre das eben alleine auch nicht möglich gewesen.
War es denn ein Escape Room? Im Hörspiel gibt es ja eine Szene, in der Tim den Escape Room durchsucht, aber wohl auch eine andere Familie den Escape Room gerade verlässt. Die müssen also irgendwelche Rätsel gelöst haben. War das also so weit auseinander, dass quasi zwei Gruppen hintereinander angefangen haben? Oder gab es da mehrere Escape Rooms? Musstet ihr das eigentlich mieten oder kann man da quasi einfach vorbeigehen? Und wichtigste Frage, hat es dir denn eigentlich überhaupt Spaß gemacht?
Also bei unserem Anbieter war es so, dass es da 4 oder 5 verschiedene Escape Rooms gab. Also auch thematisch unterschiedlich und unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Und die waren komplett voneinander getrennt. Also jeder Escape Room oder jede Escape Room Suite oder wie auch immer man das nennen will, jedes Abenteuer hatte seinen eigenen Eingang und seinen eigenen Ausgang und dazwischen dann x Räume, durch die man durch musste. Die sind aber komplett voneinander unabhängig. Das heißt, da können dann 4 oder 5 Gruppen gleichzeitig ein eigenes Abenteuer erleben. Das Ganze muss man schon vorausbuchen. Also es ist jetzt nicht so, dass man da spontan vorbeigehen kann und sagen, oh, ich hätte jetzt mal Lust, sondern das war eine länger vorausgeplante Aktion. Und ja, es hat mir Spaß gemacht, auch wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich jetzt nicht so wahnsinnig viel zur Lösung beigetragen habe. Die anderen Kollegen, hatte ich das Gefühl, haben einfach schon mehr Erfahrung gehabt oder haben das Prinzip einfach schneller kapiert. Bevor ich manchmal wusste, was das Rätsel von mir will, war es von den anderen schon gelöst. Aber trotzdem war es auf jeden Fall eine lustige Stunde, die wir da verbracht haben.
Dann kommen wir jetzt zu den speziellen Fakten. Beim Raubzug helfen Ahnungslose ist Folge 221 aus dem Jahr 2022. Es ist die Debütfolge eines neuen Autors, Markus Hennig. Und vielleicht ist das auch der Grund, dass es in dieser Folge sehr viele Anspielungen, Referenzen auf ältere TKKG-Folgen gibt. Das könnte so eine Art Hommage an Stefan Wolf sein oder ein Fanservice. Ich fand das ganz interessant und das werden wir hier auch immer kurz ansprechen, wenn es uns aufgefallen ist. Das Hörspiel geht etwas über eine Stunde und behandelt einen Zeitraum von 5 Tagen, in denen der Fall stattfindet und dann ein paar Tagen später noch die Wrap-Up-Szene. Im Titelbild sehen wir eine Szene aus dem Hörspiel, aus dem letzten Drittel. Wir sehen einen Wagen, einen großen Van, der vor einem Geschäft geparkt ist, das den Namen Y trägt. Dort ist gerade eine Frau wohl gestürzt davor. Eine Frau mit kurzen schwarzen Haaren. Ein Mann rennt zu ihr hin und will ihr aufhelfen. Und in der Szene sehen wir Karl, der sich wohl an den Wagen heranschleicht und irgendetwas in die offenstehende Fahrertür hineingleiten lässt. Der Klappentext bezieht sich jetzt nicht auf das, was im Titel genannt ist. Also da ist nirgendwo die Rede von Raubzug oder Ahnungslosen. Im Klappentext geht es um den Escape Room, also den Anfang des Hörspiels, dass TKKG zusammen mit Tims Mutter im Escape Room eingesperrt sind. Frau Carsten bekommt eine Panikattacke, möchte raus, aber es dauert ewig, bis die Tür aufgeht, bis sie von einem Mitarbeiter gerettet werden. Und TKKG vermuten da gleich schon, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. In den letzten Jahren habe ich angefangen, Klappentexte auch durchzulesen. Und als ich den gelesen habe, dachte ich mir, na, das ist jetzt ein Hörspiel, was mich persönlich nicht so interessiert. Ich dachte, es geht in dem ganzen Hörspiel eben um den Escape Room, um die Abenteuer von TKKG darin, vielleicht sogar um das Lösen der Rätsel, eventuell sogar noch mit creepy Geisterbahnmusik. Deswegen habe ich das Hörspiel lange Zeit nicht gehört, irgendwann dann einmal in zweifache Geschwindigkeit nebenher, habe dann aber zu meiner Überraschung feststellen müssen, der Escape Room spielt gar keine große Rolle, nur am Anfang und eigentlich geht es in der Folge um was ganz anderes. Es gab dann ein paar Schlagworte, die gefallen sind. Klößchen war lustig. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, das Hörspiel auch mal in normaler Geschwindigkeit zu hören. Und kleiner Spoiler fürs Ende, mir hat's gefallen.
Dann starten wir mal in die Handlung. Die erste Szene ist im Prinzip genau das, was im Klappentext schon beschrieben ist. Wir treffen TKKG vor der neuesten Attraktion der Millionenstadt, nämlich dem neuen Escape Room namens 90 Minuten. Das Hörspiel startet mit einer Werbebotschaft, die da anscheinend in Dauerschleife läuft an dieser Location. Lass dich einsperren, trau dich, raus geht's nur zusammen und so weiter. Und das Ganze tatsächlich unterlegt mit leicht creepy Musik. Wir erfahren, dass Frau Carsten da ist und ihren Sohn besucht. Sie wollte TKKG anscheinend eine Freude machen und hat ihnen einen Gutschein geschenkt für dieses Escape Room Abenteuer. Eigentlich hatte sie wohl überhaupt nicht vor, daran teilzunehmen, aber die Kinder beknien sie, sie soll doch bitte auch mitmachen, das wird bestimmt total lustig. Und Susanne lässt sich mehr oder weniger breitschlagen. Ich frage mich gerade, ob das bei uns eigentlich auch gegangen wäre. Da wir uns ja einige Zeit vorher angemeldet haben, glaube ich, dass wir auch angeben mussten, mit wie vielen Leuten wir kommen. Also, dass da spontan noch jemand dazustößt, keine Ahnung, hängt wahrscheinlich von der Kulanz des Anbieters ab. Aufgefallen ist uns in dieser Szene noch, dass Tim seine Mutter in dieser Folge mit Mama anspricht. In den alten Folgen ist die Anrede wechselnd. Überwiegend nennt er sie wohl Mutti. In manchen Folgen spricht er sie auch mit dem Vornamen an. Hier ist es jetzt also Mama. TKKG und Frau Carsten betreten also den Escape Room. Wir machen einen kleinen Zeitsprung. Aus dem Gespräch erfahren wir, TKKG sind erwartungsgemäß relativ findig. Sie haben schon 2 Schlüssel entdeckt und brauchen jetzt nur noch den 3., um irgendwie in das nächste Level vorzudringen. Aber Frau Carsten meldet sich und sie meint, es geht ihr nicht so gut. Irgendwie ist ihr schwummerig. Sie scheint leicht klaustrophobisch veranlagt zu sein, hat sich die letzten Minuten TKKG zuliebe zusammengerissen, aber jetzt melden sich doch körperliche Symptome. Sie möchte ganz gerne da raus, dieses Eingesperrtsein bekommt ihr überhaupt nicht. TKKG sind dann auch gleich bereit abzubrechen. Karl möchte den Notausgang öffnen, aber es passiert nichts. Die Entriegelung funktioniert einfach nicht, die Tür lässt sich nicht öffnen. Klößchen versucht jetzt noch, die Tür einfach einzurennen. Er meint, mit seinem Kampfgewicht sollte das eigentlich kein Problem sein. Aber die Tür erweist sich als sehr massiv. Tim versucht sich noch gar nicht mal dran, aber irgendwie bleiben TKKG eingesperrt. Ihre Handys haben sie laut Spielregeln ja draußen gelassen, in irgendwelchen Schließfächern eingesperrt. Das heißt, im Moment haben sie keinerlei Möglichkeit, irgendwie auf sich aufmerksam zu machen, außer dass sie jetzt gegen die Tür bollern und um Hilfe rufen. Auch das war bei unserem Escape Room anders geregelt. Nicht nur, dass unsere Tür ja, ohne dass ich das überprüft habe, nicht verschlossen war. Das heißt, wir wären jederzeit rausgekommen. Es war außerdem auch so, dass in diesem Escape Room überall Kameras und Mikrofone waren. Das heißt, ein Mitarbeiter des Escape Rooms hat die ganze Zeit verfolgt, wie wir vorankommen. Und wenn er gemerkt hat, wir können ein Rätsel partout nicht lösen, dann hat er über Lautsprecher auch noch Hinweise gestreut. Also man ist in diesen Escape Rooms nicht wirklich eingesperrt, verloren und nur auf sich alleine gestellt, sondern zumindest bei meinem Anbieter habe ich mich jederzeit sicher gefühlt und gut aufgehoben und nie irgendwie wirklich Nervenkitzel oder in Gefahr.
Anders bei TKKG, denn dort kommt es jetzt zu Nervenkitzel, denn plötzlich geht das Licht aus. Es vergeht wohl einige Zeit, zumindest verstehen wir die Szene so, und plötzlich merken die Kinder und Frau Carsten, da ist noch jemand im Raum. Irgendjemand Unbekanntes. Dann wird's also wirklich creepy. Es ist ein junger Mann, der sich schnell vorstellt. Sein Name ist Hauke. Er gehört zum 90 Minuten, er arbeitet dort. Und er sucht den Ausgang. Das ist aber sehr schwierig, weil im Dunkeln kennt er sich auch nicht aus. Er geht durch den Raum, stolpert über alle möglichen Leute, rennt alles um. Und irgendwann, nach ziemlich langer Zeit, kann er dann, wie beschrieben wird, mit einer Magnetkarte die Tür öffnen. Und alle können schnell aus dem 90 Minuten rausrennen. Frau Carsten geht es dann recht schnell wieder besser. Hauke entschuldigt sich wortreich, die Technik habe versagt, das sei noch nie passiert und es tut ihm unendlich leid. Da kann man jetzt schon ein bisschen stutzig werden, denn es ist ja die Rede davon, dass es die neueste Attraktion ist. Das heißt, so lange kann es die in der Millionenstadt noch gar nicht geben und die ist mit Sicherheit vom TÜV abgenommen worden. Und dass dann nach ein paar Monaten vermutlich schon die Technik versagt, vielleicht ist da wirklich was nicht in Ordnung. Dann kommt der Chef des 90 Minuten, ein Mann namens Dennis Uckmann, eine Referenz auf Gus Uckmann, den Mörder, der in der alten Folge Entführung in der Mondscheingasse Kommissar Glockner töten soll. Ein kleiner Fanservice. Die beiden haben aber nichts miteinander zu tun. Es wird also nicht darauf eingegangen, dass sie miteinander verwandt seien. Der Chef war wohl beim Sport, zumindest wird das so angedeutet, er schmeißt seine Sporttasche in die Ecke und pflaumt zuerst mal Hauke an, was der denn wieder für einen Mist verzapft hätte hier. Man hat allerdings den Eindruck, dass es Dennis eigentlich ziemlich egal ist, dass da ein paar Leute eingesperrt waren. Er tut das recht lapidar ab, aber er gibt ihnen zur Entschuldigung einen Gutschein. Sie können also nochmal kostenlos herkommen. Könnte mir jetzt vorstellen, dass sich von TKKG und insbesondere Frau Carsten niemand gefreut hat, denn wenn man schon mal irgendwo eingesperrt war, dann hätte ich lieber mein Geld zurück, als dort nochmal hinzugehen. Tim ist sehr sauer, er droht auch mit Anzeige, Verletzung der Aufsichtspflicht und weiteres, aber Tims Mutter will davon nichts wissen. Ihr geht es ja recht gut, insofern will sie das Ganze auf sich beruhen lassen. Es könne ja mal passieren und die beiden, also Hauk und Dennis, haben auf jeden Fall eine zweite Chance verdient. Danach verlassen alle das 90 Minuten und wollen zu Susannes Wagen gehen, denn sie möchte jetzt zurück in ihre Heimatstadt fahren, aber sie können den Wagen zuerst nicht finden. Das ist jetzt für die Kinder nicht so auffällig. Frau Carsten hatte ja gerade eine Panikattacke. Vielleicht hat sie vergessen, wo sie den Wagen geparkt hat. Man kann ihn recht schnell finden. Alle verabschieden sich. Und während Frau Carsten wegfährt, braust auch noch Dennis an den Kindern vorbei. Völlig rücksichtslos, er fährt sie fast über den Haufen.
Am nächsten Tag im Internat, in der großen Pause, ist TKKGs Escape Room Abenteuer der Gesprächsstoff des Tages. Sie unterhalten sich unter anderem mit einer Mitschülerin aus der Parallelklasse darüber. Und als die erfährt, dass Hauke da anscheinend wieder Mist gebaut hat, sagt sie, naja, das wundert mich überhaupt nicht. Ja doch, ich kenne den, das ist mein Bruder. Der kriegt im Moment sowieso nicht so viel auf die Reihe. Er ist volljährig, deshalb ist er von zu Hause ausgezogen, weil er Stress mit den Eltern hatte. Er hat nicht wirklich Bock, eine vernünftige Ausbildung anzufangen. Er hält sich so mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Im Moment arbeitet er wohl im 90 Minuten. Trotzdem hat er aber irgendwie Geld, um seiner Schwester zum Geburtstag ein sehr teures Handy zu schenken. etwas auffällig. Nach dem Unterricht erhält Tim im Adlernest einen Anruf von seiner Mutter. Sie berichtet relativ aufgeregt, dass sie ihre Kette verloren habe. Ihre Lieblingskette, das Erinnerungsstück an Tims Vater. Und wir wissen ja, alles, was mit Tims Vater zu tun hat, ist Tim heilig. Wir erinnern uns zum Beispiel an die alte Folge Die Falle am Fuchsbach, wo in der Post ein Foto von seinem Vater verloren geht und er alles dran setzt, um das irgendwie wiederzukriegen. So geht er jetzt natürlich auch jeder Möglichkeit nach, diese Kette wieder zu beschaffen. Frau Carsten berichtet, sie ist sich sicher, dass sie gestern, bevor sie das 90 Minuten betreten hat, die Kette noch hatte. Sie hält es für möglich, dass man ihr die Kette vom Hals gerissen hat. Sie hätte nämlich einen Striemen am Hals. Und wir wissen ja, dass Hauke im Dunkeln gestern ziemlich durch die Gegend gestolpert ist, alle Leute angerempelt hat. Vielleicht ist in diesem Gemenge die Kette gerissen und liegt noch irgendwo im 90 Minuten rum. Tim beschließt also jetzt spontan auf das eigentlich jetzt stattfindende Judo-Training zu verzichten. Stattdessen fährt er mit seinem Rennrad ins 90 Minuten, will sich umschauen, ob die Kette da vielleicht irgendwo aufgefunden wurde. Auf dem Weg dahin wird er von einem gelben Kombi geschnitten, der ihn fast vom Rad holt. Tim nimmt flugs die Verfolgung auf, kann allerdings im dichten Stadtverkehr diesem gelben Kombi nicht unendlich weit folgen. Er verliert ihn irgendwann aus den Augen. Fährt also jetzt doch zum 90 Minuten, fragt bei Hauke nach, der sagt aber, nee, Fundsachenkiste hier ist leer, Kette haben wir keine gefunden. Er erlaubt Tim auch, den Escape Room nochmal eigenäugig zu durchsuchen, aber auch das führt zu keinem Ergebnis, die Kette ist einfach nicht aufzufinden.
Als Tim dann das 90 Minuten verlässt, sieht er auf dem Parkplatz einen gelben Kombi und denkt sich sofort, das ist doch der, der mich eben geschnitten hat. Er ist ja immer noch sauer, geht hin und spricht den Mann an. Aber der sagt, nein, ich war die letzte anderthalb Stunde hier mit meiner Familie, nämlich im 90 Minuten hier im Escape Room. Wir haben das Abenteuer durchgemacht, ich bin nirgendwo durch die Gegend gefahren. Tim entschuldigt sich, aber hat noch einen Geistesblitz. Bevor der Mann wegfährt, kann er noch kurz die Hand auf die Motorhaube legen und stellt fest, die Motorhaube ist warm. Der Wagen wurde also bewegt. Da ist jetzt die Frage, lügt der Mann vielleicht oder geht hier sonst irgendwas Ungewöhnliches vor sich? Am Abend ist die TKKG-Bande bei Glockners zum Essen eingeladen. Der Kommissar ist recht abwesend, er hängt seinen Gedanken nach. Es gibt eine neue Raubüberfallserie in der Millionenstadt, die sogenannten Antikräuber. Seit etwa einer Woche geht das so, dass jeden Tag ein Antiquitätenladen oder eine Galerie überfallen werden und die Polizei tappt noch völlig im Dunkeln. Gestern war Ruhe, da hat kein Überfall stattgefunden und man hatte schon leise Hoffnung, dass die Serie jetzt vielleicht gerissen ist. Aber heute ging es wieder weiter. Heute gab es auch eine Beobachtung, was für ein Fluchtwagen verwendet wurde. Es war ein gelber Kombi. Tim schaltet natürlich sofort, erzählt aber dem Kommissar nichts von seiner Beobachtung auf dem Parkplatz des 90 Minuten. Der Kommissar ermahnt die vier dann noch, das sei mit Sicherheit eine professionelle Bande, die arbeite mit Hehlern zusammen. Das ist auf jeden Fall kein Fall für TKKG.
Am nächsten Tag im Internat hat Karl Neuigkeiten. Er hat nämlich nach dem Abendessen bei Glockners abends noch ein bisschen Fernsehen geguckt und durch pures Glück hat er die Kette von Frau Carsten da entdeckt, nämlich in der Sendung Knete für Klunker. Da werden offensichtlich Antiquitäten im Fernsehen an irgendwelche Händler verkauft. Er zeigt den anderen von der TKKG-Bande auf seinem Handy auch einen Ausschnitt. Wir hören da im Hintergrund, wie irgendjemand diese Kette anpreist als 18-karätiges Palladium-Weißgold. Das habe ich jetzt auch nochmal recherchiert, weil ich damit irgendwie nicht wirklich was anfangen konnte. Weißgold ist eine Goldlegierung, die durch Zugabe von anderen Metallen zunächst mal dieses typische goldfarbene Aussehen verliert und gebleicht wird, sodass es eigentlich eher silberfarben wird. Trotzdem hat es eben noch die Eigenschaften von Gold, dass es besonders gut bearbeitbar ist und eben die edlen Eigenschaften von Gold, dass es zum Beispiel nicht korrodiert oder anläuft wie Silber. Es gibt da verschiedene Legierungen, wie man das herstellen kann. Damit diese Farbe von dem Gold entzogen wird, kann man entweder Silber, Nickel, Zink oder Palladium dazufügen. Und 18-karätiges Palladium-Weißgold, da habe ich jetzt gefunden, dass die Zusammensetzung dort wäre 75% Gold, 5% Silber und 20% Palladium. Und das ist wohl eine gängige Legierung für Schmuckstücke. Als Karl seinen Freunden diesen entsprechenden Ausschnitt auf seinem Handy also vorführt, kann aber auch Klößchen mit seinem Wissen punkten.
Seine Mutter guckt sich nämlich den ganzen Tag anscheinend irgendwelche Sendungen aus der Reality-Ecke an. Unter anderem ist sie wohl großer Fan dieser Knete für Klunker-Sendung und erzählt ihrem Sohn auch begeistert immer davon. Deshalb hat auch Klößchen da einigermaßen Ahnung. Er erkennt den Händler, der Susannes Kette gekauft hat. Das ist ein gewisser Eugen Ittrich und er hat just einen Laden in der TKKG-Stadt. Der Plan ist also klar, nach der Schule begeben sich TKKG zu besagtem Laden. Und Karl lässt da mal wieder einen seiner Vorträge vom Stapel. Er erkennt nämlich unter anderem Biedermeier-Eierbecher, die da ausgestellt sind. Erklärt uns, was die Biedermeier-Epoche ausmacht und von wann bis wann die gedauert hat und so weiter. Ich sehe darin eine Referenz auf die alte Folge Duell im Morgengrauen, wo er in dem Antiquitätenladen ja unter anderem nach einem Lovesdorf-Porzellankrug fragt und so weiter. Anfangs dieser Szene habe ich mich ja auch gefragt, warum Karl sich diese Sendung Knete für Klunker eigentlich anguckt. Aber vielleicht will er sich einfach weiterbilden für den Fall, dass eine Nachbarin wieder Hilfe braucht im Kampf gegen Altühaie. TKKG befragen den Ladenbesitzer Eugen Ittrich, also jetzt bezüglich dieser Kette. Der kann ihnen allerdings nicht direkt weiterhelfen. Die Kette hat er leider heute Morgen schon wieder verkauft. Er hat sich auch nicht aufgeschrieben, an wen. Aber er kann sich noch erinnern, von wem er die Kette gekauft hat. Der Verkäufer in der Knete für Klunkerschuh hieß nämlich Uwe. Und bei dem Stichwort fällt bei Klößchen jetzt wieder der Groschen. Er hat, als Karl ihm diesen Ausschnitt vorgespielt hat, irgendwie das Gefühl gehabt, dass er diesen Verkäufer schon mal gesehen hat. Und jetzt mit dem Stichwort Uwe kann er das Ganze verknüpfen. Das ist der sogenannte schöne Uwe, Uwe Zepp, der tingelt anscheinend durch sämtliche Reality-Formate, weil er hofft, irgendwann mal entdeckt zu werden und richtig berühmt. Im Moment arbeitet er allerdings noch an der Fischtheke im Supermarkt. Und was diesen schönen Uwe auch außerdem noch auszeichnet, ist, dass er wohl süchtig nach Schönheits-OPs ist, also einen ziemlich hohen Geldbedarf hat.
TKKG recherchieren jetzt Uwes Nummer und rufen dort an. Sie wollen ihn wegen der Kette befragen. Damit sie aber sein Vertrauen gewinnen, täuschen sie vor, sie kämen von einer Fernsehfirma, sie würden ein Casting durchführen und sie suchen neue Talente. Und darauf springt Uwe natürlich sofort an und er lädt sie zu sich ein. Die TKKG-Bande fährt also zum schönen Uwe und jetzt kommt meine Lieblingsszene im Hörspiel. TKKG wollen ja eigentlich nur wissen, was mit der Kette ist, wo Uwe die her hat. Uwe denkt aber, das wäre quasi eine Castingshow, eine Bewerbungsrede für ihn und er antwortet zwar auf die Fragen von TKKG etwas mürrisch und gibt ihnen ein paar Informationen, aber danach kommen immer lustige Sätze von seinen Fähigkeiten, die er hat. Ich kann auch singen, ich kann auch tanzen, soll ich mal vorführen. Das ist echt wirklich amüsant gemacht. Schlussendlich erfährt TKKG hier aber nur, dass Uwe die Kette irgendwo gefunden hat, er weiß nicht mehr wo. Dass er das 90 Minuten und Dennis überhaupt nicht kennt, denn er sei ja Künstler und als Künstler gehöre auf die Bühne und da würde er doch nicht so blöde sein und sich freiwillig irgendwo in einen Raum einsperren lassen. Nach diesem recht fruchtlosen Gespräch gehen TKKG wieder, werfen dem Uwe aber noch einen kleinen Brocken hin, sie werden sich wieder bei ihm melden, denn durch seine Natürlichkeit hätte er sie überzeugt und sowas lieben natürlich die Fernsehzuschauer. Und dann ist Uwe glücklich. Draußen redet TKKG noch ein bisschen über das, was sie gehört haben. Willi wundert sich, dass alle so ernst bleiben konnten, weil so wie der Uwe geredet hat und so, er hätte das wirklich zum Schießen lustig gefunden. Sie recherchieren noch ein bisschen über Schönheits-OPs. Karl findet heraus, Uwe ist Stammkunde in der Klinik von Dr. Tronicke und die OPs dort sind aber sehr teuer. Ein hoher vierstelliger Betrag ist das Mindeste, was man zahlen muss. Und das unterstreicht ja nochmal, der schöne Uwe hat einen hohen Geldbedarf. Wo kriegt er das Geld her?
Am Abend sind wir im Adlernest. Willi pennt schon, man hört ihn lautstark schnarchen. Tim ist mal wieder genervt. Er möchte eigentlich auch einschlafen, aber bei diesem Geräuschpegel ist es unmöglich. Deshalb wirft er ein Kissen nach Willi. Das erinnert uns unter anderem auch an die Anfangsszene im leeren Grab im Moor. Jetzt ist Willi wieder wach und daraufhin kann Tarzan ja auch sein Wissen ein bisschen anzapfen. Er soll ihm mal ein bisschen Hintergrundinfos über Uwe rausrücken. Klößchen hat ja da über seine Mutter anscheinend einiges über Uwe schon erfahren. Und Klößchen teilt sein Wissen auch bereitwillig. Ja, der schöne Uwe hoppt halt durch alle möglichen Reality-Formate. Er war schon beim Sandburgen-Duell oder beim Bockwurst-Champion, wo er genau einen Meter Bockwurst abbeißen musste. Und außerdem hat er auch das Format Verliebt in einen Dorsch gewonnen und dabei 500 Euro Preisgeld abgestaubt. Das ist jetzt nicht besonders viel und wenn er damit seine Schönheits-OPs finanziert, dann muss er wirklich auf sämtlichen Hochzeiten tanzen. Verliebt in einen Dorsch kommentiert Tim jetzt auch, das ist ja ein Format, also das ist ja total für den Arsch, wer guckt sich denn sowas an? Ich habe allerdings mal recherchiert, nicht ganz so bekloppt, aber ähnlich gelagerte Formate gab es im deutschen Fernsehen schon. Was ich gefunden habe, war zum Beispiel Mein neuer Freund, das ab 2005 lief. Die Challenge bestand daraus, dass ein Kandidat für 48 Stunden seinem Freundeskreis, seiner Familie und seinem ganzen Umfeld vormachen musste, dass er einen neuen Freund hat und dieser Freund wurde verkörpert von einem Schauspieler und war halt so das genaue Gegenteil von sämtlichen Werten, die dieser Kandidat vertreten hat, hat ihm das Leben zur Hölle gemacht. Und wenn man es durchgehalten hat, 48 Stunden lang vorzuspiegeln, das ist mein neuer Freund und es geht mir total gut mit allem, was der macht, dann hat man immerhin 10.000 Euro Preisgeld gekriegt, also nicht nur 500. Und ein ganz ähnliches Format war Ich liebe einen Promi ab 2017, wo eben ein bekanntermaßen schriller Promi der angebliche neue Freund des Kandidaten war. Und auch da ging es darum, 48 Stunden lang so zu tun, als ob das der neue Partner wäre. Tim hat mit diesen ganzen Reality-Formaten überhaupt nichts am Hut, ist jetzt aber doch neugierig geworden und googelt mal den schönen Uwe. Und dabei stößt er unter anderem auf einen Zeitungsartikel, der etwa ein halbes Jahr alt ist, inklusive eines Fotos, das den schönen Uwe und Dennis nebeneinander zeigt. Der Artikel handelt nämlich davon, dass bei der Eröffnungsfeier des 90 Minuten der schöne Uwe der Stargast war. Dass Uwe und Dennis sich nicht kennen, war also eindeutig gelogen.
Und aufgrund dieser Lüge entscheiden TKKG am nächsten Tag nochmal zu Uwe zu fahren und ihn damit zu konfrontieren. Als sie ankommen, merken sie, da ist ein Fenster gekippt und sie können Stimmen hören. Unter anderem die Stimme von Dennis. Die beiden kennen sich also wirklich. Sie können allerdings das Gespräch selbst nicht verstehen. Es dauert auch nicht allzu lange, dann öffnet sich die Tür zu Uwes Haus oder Wohnung und Dennis stürzt heraus, gefolgt von einer Frau mit langen blonden Haaren. Die beiden steigen in einen sehr teuren Nobelschlitten, Dennis fährt und brausen davon, ohne TKKG bemerkt zu haben. Karl fällt dann auf, Dennis Geschäfte müssen sehr gut gehen, als sie ihn das erste Mal in einem Auto gesehen haben. Das war an dem Tag, als Susanne Carsten mit ihnen im Escape Room war. Da ist er ja mit einer Schrottkarre an ihm vorbeigefahren. Das heißt, Dennis muss ziemlich viel Geld haben. Das macht es natürlich dann nochmal unverständlicher, warum Uwe leugnet, ihn zu kennen. Denn wenn Uwe ins Fernsehen will oder berühmt werden will, dann kann er sich natürlich auch im Glanz von solchen Erfolgstypen wie Dennis sonnen. Das versteht TKKG im Moment also nicht. Karl hat dann noch eine Ermittlungsidee. Eigentlich will TKKG ja nur die Kette von Frau Carsten zurückhaben. Ittrich hat sich ja den Namen des Käufers nicht aufgeschrieben, aber vielleicht hat er ja Überwachungsvideos im Laden. Und wenn TKKG an die rankämen, könnten sie eventuell mit einem Bild herausfinden, wer das war. Also wollen sie theoretisch zu Ittrich hin, aber nicht mehr heute. Denn ungewöhnlicherweise hat TKKG auch noch neben Fallermittlungen und ihrer Detektivgruppe auch noch ein Privatleben. Karl zum Beispiel muss jetzt recht schnell in die Schach AG, Gabi hat Schwimmtraining und Klößchen muss noch für die nächste Mathearbeit lernen. Insofern verschieben sie das Ganze. Und auch Uwe befragen sie nicht mehr, sie haben jetzt wohl einen anderen Ermittlungsansatz.
Privatleben bei TKKG-Mitgliedern ist nun eigentlich was recht selten in den Hörspielen oder den Büchern beschriebenes. Das größte Privatleben, von dem wir erfahren, hat Gabi. Sie hat einige Brieffreundinnen, zum Beispiel Susanne aus Vampir der Autobahn. Sie schwimmt ja, das wird in den alten Folgen auch öfters mal thematisiert, wenn auch nicht allzu groß. Und Kommissar Glockner war auch mal ihr Schwimmtrainer. Sie ist Mitglied im Tierschutzverein und betreibt auch das Sorgophon, beziehungsweise sie ist eine der Sorgophon-Mitarbeiterinnen in der Folge bei Anruf Angst. Außerdem hat sie mal an einer Anti-Raucher-Kampagne teilgenommen, und zwar mit einer Klasse eines befreundeten Gymnasiums sogar, hat dort den Umweltpreis gewonnen und darf deshalb zur Hexenburg fahren in der gleichnamigen Folge. Viele von diesen Dingen werden in den Hörspielen oder in den Büchern dann angesprochen und dienen auch als Aufhänger für einen Fall. Aber Gabi hat immerhin noch ein Privatleben und verbringt einige Freizeit mit Leuten, die die Jungs nicht kennen. Bei den Jungs selbst ist uns nicht allzu viel eingefallen. Beim Abenteuer im Ferienlager ist Tarzan mal bei einem Judo-Club eingeladen. und deshalb verbringt er dort etwas Zeit.
Karl hat in der Folge Wer stoppt die Weihnachtsgangster, ohne seinen Freunden Bescheid zu sagen, einmal an einer Pro-Raucher-Kampagne teilgenommen und einen launigen Spruch getextet. Bei Klößchen haben wir jetzt nichts gefunden.
KKG haben jetzt also anderweitige Verpflichtungen und auch Tim will heute nicht mehr beim Antiquitätengeschäft von Eugen Ittrich vorbeifahren. Er argwöhnt, dass der möglicherweise sowieso schon zugemacht hat, weil es schon zu spät ist. Tim beschließt also, das gestern ausgefallene Judo-Training mehr oder weniger nachzuholen. Er will im Fitnessraum noch ein paar Gewichte stemmen. Auf dem Weg dahin fährt er allerdings am 90 Minuten vorbei und beschließt spontan da Halt zu machen und nochmal reinzugehen, Dennis und Hauke einen Überraschungsbesuch abzustatten. Was genau er da will, erfahren wir nicht. Als er die Lokalität betritt, findet er sich allerdings einer Situation gegenüber, die ihn sehr erinnert an die Situation von vor 3 Tagen. Er trifft im Vorraum nämlich eine ziemlich aufgelöste ältere Frau, die berichtet, ihr Mann sei mit den beiden Enkeln im Escape Room. Er wäre eingesperrt, es ginge ihm nicht gut, er wollte raus, aber der Notausgang ist wieder mal blockiert. Die Frau hat schon seit Ewigkeiten um Hilfe gerufen, es taucht niemand auf, niemand vom Personal ist zu sehen, sie weiß überhaupt nicht mehr, wie sie sich noch helfen soll. Tim sieht einen zufälligerweise in der Ecke rumstehenden Werkzeugkoffer, da ist auch noch ein Stemmeisen drin und er macht sich sofort an die Arbeit, hebelt die Tür zum Escape Room auf. Eigentlich hat er sich sein Krafttraining anders vorgestellt, aber das hier ist auch ganz effektiv. Und der befreite Mann inklusive seiner Enkel kommen raus und sobald sie eben nicht mehr eingesperrt sind, geht es ihnen dann auch gleich viel besser. Jetzt taucht plötzlich Hauke auf, entschuldigt sich wieder wortreich und es kommt uns vor, als ob wir es genauso schon mal gehört hätten. Oh, die Technik hat versagt, das ist ja noch nie passiert. Der Notausgang wird doch regelmäßig gewartet. Und Tim denkt sich auch und sagt, ja, Hauke, leg mal eine neue Platte auf, da habe ich alles schon mal gehört. Kurz darauf kommt dann auch Dennis dazu. Tim macht den beiden Vorhaltungen. Das geht ja wohl gar nicht, dass hier ständig irgendwie Leute eingesperrt sind, deren Hilferufe nicht gehört werden und dass die beiden doch endlich mal ihre Notausgangstechnik auf Vordermann bringen sollen und so weiter. Währenddessen hat das ältere Paar das 90 Minuten verlassen und fährt mittlerweile vom Hof. Tim sieht nur noch, dass sie ein auffälliges Luxusauto fahren und er glaubt darin, genau das Auto zu erkennen, in dem Dennis vor kurzem vom schönen Uwe weggefahren ist. Dann kriegt Tim noch einen Handyanruf von Gabi. Die hat nämlich Neuigkeiten von Kommissar Glockner. Es gab einen weiteren Überfall der Antikräuber. Opfer war diesmal Eugen Ittrich. Und vom Fluchtauto gab es diesmal sogar Fotos. Gabi glaubt ebenfalls, dieses Fluchtauto schon mal gesehen zu haben. Es ist nämlich auch so ein Luxusauto wie das, was vor kurzem vom schönen Uwe weggefahren ist.
Abends bei Glockners findet ein Brainstorming statt. Es ist alles sehr auffällig, dass 90 Minuten und die Raubüberfälle, die müssen irgendwie zusammenhängen. Denn wir hatten ja den gelben Wagen, der auf dem Parkplatz des 90 Minuten war und ein Fluchtwagen war. Wir hatten jetzt die Nobelkarosse, von der es ja, wie du gesagt hast, auch schon Fotos gab. Das heißt, es sieht im Moment so aus, als ob jemand vom 90 Minuten, Dennis, denn er ist ja mit der Nobelkarosse gefahren, sich Wagen ausleiht von seinen Kunden, damit Raubüberfälle begeht und sie danach wieder irgendwo auf dem Parkplatz abstellt. Das erklärt dann auch, warum am ersten Tag TKKG den Wagen von Tims Mutter nicht gefunden haben. Frau Carsten war mitnichten durcheinander wegen ihrer Panikattacke, sondern jemand hat in ihrer Abwesenheit den Wagen bewegt. Das erklärt dann auch, warum just an diesem Tag kein Überfall stattgefunden hat. Denn TKKG sind ja viel schneller aus dem Escape Room rausgekommen, als die im Werbespruch angekündigten, schneller als 90 Minuten war noch keiner. Das heißt, der Raubüberfall musste abgebrochen werden. Tim hat in einer Karte eingezeichnet, welche Lokalitäten alle überfallen worden sind und festgestellt, das liegt alles in einem Radius von etwa 30 Stadtautofahrminuten um das 90 Minuten. Und er vermutet, da ja bis jetzt an fast jedem Tag ein Raubüberfall stattgefunden hat, das wird auch morgen so sein, wir schauen einfach mal nach, welche anderen Möglichkeiten gibt es denn noch in einem 30-Minuten-Radius, also Antiquitätenläden oder vielleicht auch Galerien. Er hat eine Liste gemacht und sie teilen sich das jetzt auf. Der Plan sieht also vor, am Folgetag soll Gabi vor dem 90-Minuten Posten beziehen, mitteilen, wenn Dennis wieder einen Wagen stiehlt bzw. ausleiht, den anderen den Wagen beschreiben und die Jungs haben sich an 3 wohl zufällig ausgewählten Lokalitäten einzeln postiert und hoffen,
dass der Überfall dann an einem dieser Orte stattfinden wird. Und dieses getrennt Beobachten verschiedener Lokalitäten, weil wir nicht genau wissen, wo was passiert, aber wir wissen, es wird was passieren, das gibt es zum Beispiel auch in der Folge Die Nacht des Überfalls. Da ermitteln TKKG sogar zusammen mit einigen Klassenkameraden, verteilen sich auf ganz viele Juwelierläden in der Stadt, um das entführte Baby wiederzufinden.
Am nächsten Tag, dem letzten Tag dieser Fallhandlungen, ist Samstag. Damit haben TKKG also freie Hand zu ermitteln, ohne dass sie vorher erst noch irgendwie in der Schule Zeit absitzen müssen. Sie machen sich auch schon sehr früh auf den Weg, um die entsprechend ausgewählten Lokalitäten zu beschatten, zu Klößchens Leidwesen nämlich noch vor dem Frühstück. Ich frage mich jetzt allerdings, ob das wirklich notwendig ist und wann das 90 Minuten denn öffnet, dass man tatsächlich so früh da schon Posten beziehen muss. Aber vielleicht ist Dennis ja Frühaufsteher. TKK haben sich, wie geplant, an drei verschiedenen Antiquitätenläden in der Stadt verteilt und Gabi beobachtet den Parkplatz des 90 Minuten. Da kommt jetzt zunächst eine Familie in einem silbernen Van an. Die verschwinden im Escape Room und kurz darauf kommt Dennis aus dem Haus, steigt in diesen silbernen Van, verstaut seine rote Sporttasche darin und verlässt den Parkplatz. Gabi gibt das per Handy natürlich sofort an ihre drei Freunde weiter. Und jetzt folgen 30 Minuten quälendes Warten, denn wir sind ja natürlich nicht sicher, welches Ziel Dennis jetzt ansteuert und müssen Daumen drücken, dass es eines der Ziele ist, die TKK auch überwachen. Aber natürlich haben wir Glück. Der silberne Van fährt nämlich kurz darauf vor der Galerie Y vor, die Karl überwacht. Und die Galerie Y habe ich verstanden als Referenz auf die Galerie K aus Verrat im Höllental. Karl merkt jetzt noch an, dass der Van eine Aufschrift trägt, A bis Z Antiquitäten. Davon hat Gabi nichts erwähnt, das irritiert ihn aber auch nur kurz. Denn seine Aufmerksamkeit wird jetzt erstmal abgelenkt. Er hat nämlich Ärger mit einer Wespe, die die ganze Zeit um ihn rumschwirrt und sich plötzlich hinter seine Brille verirrt. Da muss er natürlich erstmal Abhilfe schaffen. Ich finde die Vorstellung auch ziemlich gruselig, eine Wespe so nah am Auge zu haben und dann auch noch gefangen hinterm Brillenglas. Also da wäre ich auch erstmal panisch und nicht mehr in der Lage, irgendwas zu beobachten. Aber als Karl die Situation wieder unter Kontrolle und seine Brille wieder auf der Nase hat, kann er noch beobachten, dass eine schwarzhaarige Frau ein Bild und eine Skulptur unterm Arm die Galerie Y verlässt, stolpert und stürzt und daraufhin Dennis ihr zu Hilfe kommt, ihr aufhilft, die Kunstwerke einsammelt. Die beiden verstauen die Kunstwerke im silbernen Van und brausen zusammen davon. Vorher konnte Karl jedoch noch geistesgegenwärtig die Ortungsfunktion an seinem Handy aktivieren und das Handy durch ein offenes Fenster in den Van reinwerfen. Und das ist also die Szene, die auf dem Titelbild dargestellt ist, auch wenn es hier wieder eine Ungenauigkeit gibt. Im Hörspiel heißt es nämlich, dass Karl sein Handy zu dem offenstehenden hinteren Fenster auf der Beifahrerseite reinwirft und eben nicht in die offenstehende Fahrertür. Aber damit haben wir jetzt praktisch, wie in den alten drei Fragezeichen-Folgen, einen Peilsender an das Fluchtauto angebracht, sodass wir den Weg von Dennis und Deborah verfolgen können. Da Karl natürlich jetzt sein Handy nicht mehr benutzen kann, geht er schnell in die Galerie hinein und kann per Festnetztelefon seine Freunde informieren, die daraufhin natürlich sofort die Ortungs-App an ihren Handys aktivieren und nachverfolgen können, wo der Van hinfährt. Er fährt nämlich zur Schönheitsklinik Dronike. Die Jungs machen sich von ihren verschiedenen Standorten aus auch auf den Weg zu dieser Klinik und Gabi bleibt weiterhin auf dem Parkplatz des 90 Minuten stationiert und will beobachten, ob Dennis da wieder irgendwann aufschlägt.
Willi hat den kürzesten Weg zur Schönheitsklinik und als er ankommt, sieht er einen silbernen Van. Tim braucht noch ziemlich lange, er muss quer durch die Stadt und deswegen entscheidet Klößchen, er will jetzt alleine ermitteln. Er geht in die Klinik und bittet zuerst mal um ein Glas Wasser. Die Klinik hat wohl auch am Wochenende geöffnet. Die Rezeptionistin ist zuerst sehr widerwillig, pflaumt ihn an und sagt, drüben auf der anderen Straßenseite ist ein Kiosk, wir sind doch hier eine Schönheitsklinik. Aber als Willi dann klarstellt, er möchte auch etwas an seinem Körper verändern, er ist nämlich nicht zufrieden mit seiner Nase und außerdem sei sein Vater ein reicher Schokoladenfabrikant, wird sie viel freundlicher. Im Hintergrund hören wir dann noch den Direktor, den Doktor oder den Chef der Klinik, wie er am Telefon über seine Patienten lästert. Diese sind für ihn wohl nur Mittel zum Zweck und um Geld zu verdienen. Er kommt dann auch nach vorne, pflaumt seine Sprechstundenhilfe an, ob es denn noch Termine gäbe. Er wolle eigentlich zum Golfen und Dann sieht er, was auch Willi schon bemerkt hat, die Frau blutet am Knie. Das gefällt ihm überhaupt nicht und er sagt, wenn du mir hier den Teppich vollblutest, ziehe ich dir das vom Lohn ab. Und das erinnert an die Folge Auf der Spur der Vogeljäger, eine ganz frühe Folge, als die Angestellte Bärbel im Laden des Tierpräparators Schlitzer aus Versehen ein Glas fallen lässt, das zerbricht. Und diese 7,50 Mark, die das Glas kosten soll, will der Besitzer ihr auch vom Lohn abziehen, wenn Tarzan das Glas nicht gekauft hätte. Bei dem ganzen Scharmützel hat Willi nicht darauf geachtet, dass der silberne Van weggefahren ist. Dennis ist also wohl jetzt wieder auf dem Weg zum 90 Minuten. Aber das macht auch nichts, dass er das nicht gemerkt hat, denn die anderen haben ja auch die Ortungs-App und so wissen alle, wo sie jetzt hinzufahren haben. Sie drehen alle um und fahren eben auch zum Escape Room. Gabi ist ja noch dort und sie sieht, wie Dennis ankommt und sie verfolgt ihn und kann feststellen, dass Dennis den Schlüssel des Wagens, den hatte er selbstverständlich ja, wieder zurück in ein Schließfach legt. Das reicht ihr und jetzt ruft sie ihren Vater an.
Sobald Tim das 90 Minuten erreicht, gehen Tim und Gabi jetzt rein, konfrontieren Dennis mit ihren Ermittlungsergebnissen. Es kommt zu einer Rauferei, in deren Verlauf es Tim gelingt, Dennis in den Escape Room zu stoßen und die Tür hinter ihm abzusperren. Dennis ist jetzt also in seinem eigenen Escape Room gefangen und wir haben ja schon zur Genüge erfahren, dass die Tür ziemlich massiv ist. Da hat er also jetzt erstmal seine Ruhe. Glockner taucht auf, er nimmt Karls Handy als Beweisstück an sich, da ist ja jetzt die gesamte Route, die der silberne Van genommen hat, gespeichert. Und Glockner merkt an, okay, einer der Antikräuber ist jetzt gefasst, aber der ganze Fall ist ja wohl noch nicht aufgeklärt. Wir wissen weder, wo die Beute ist, noch kennen wir diese schwarzhaarige Komplizin. Dankenswerterweise darf die Polizei also auch noch irgendwas ermitteln und TKKG haben nicht den ganzen Fall schon wieder auf dem Silbertablett gelöst. Klößchen und Karl sind mittlerweile jetzt auch beim 90 Minuten wieder angelangt. Es gibt jetzt eine allgemeine Entschuldigung, dass sowohl Karl als auch Klößchen ja irgendwie unaufmerksam waren und sich haben ablenken lassen. Karl von der Wespe und Klößchen von seinem Mitgefühl für die blutende Sprechstundenhilfe. Und bei dem Stichwort blutendes Knie schaltet Tim jetzt wieder und sagt, Moment mal, Karl hat erzählt, dass diese schwarzhaarige Komplizin gestürzt ist und sich am Knie verletzt hat. Und die Sprechstundenhilfe in der Schönheitsklinik hat auch am Knie geblutet. Ob das irgendwie zusammenhängt? Aber so ganz passt es noch nicht zusammen, denn die Sprechstundenhilfe ist blond. In dem Moment mischt sich jetzt allerdings Hauke relativ unvermittelt ein. Und sagt, sie sollten doch mal in die rote Sporttasche von Dennis reinschauen. Und als sie das tun, finden sie darin erstmal ein Magnetschild mit der Aufschrift A bis Z Antiquitäten. Das ist also jetzt der Grund, warum Gabis und Karls Beobachtungen nicht übereingestimmt haben, dass der silberne Van einmal mit und einmal ohne Aufschrift unterwegs war. Und dieses Magnetschild anbringen und wieder abmachen, das geht natürlich blitzschnell. Das ist die Weiterentwicklung der Methode, die Eddie und Otto ja in den Millionendieben schon angewendet haben, die die Beschriftung Eddies Eisbar auf ihrem Auto während ihrer Überfälle abgeklebt haben. Des Weiteren findet sich in Dennis' Sporttasche auch noch eine schwarze Perücke und damit passt jetzt natürlich die Knieverletzung von der blonden Frau und der schwarzen Komplizin zusammen. Die blonde Frau hat sich einfach mit Hilfe der Perücke in die schwarzhaarige Komplizin verwandelt. Hauke gibt jetzt außerdem auch noch zu, dass er Susanne Carsten die Kette vom Hals gerissen hat am ersten Tag im Dunkeln im Escape Room. Angeblich aus Versehen, ja, ja. Und dass er sie ja eigentlich in die Fundsachenkiste legen wollte, aber Uwe sie ihm abgeknöpft hat. Hä, wieso Uwe? Was hat der jetzt hier nochmal zu suchen? Naja, sagt Hauke, Uwe war auch regelmäßig hier im 90 Minuten, hat die Gäste beklaut. Und Dennis hat es zugelassen und deshalb haben von dem Erlös der Beute Uwe und Dennis halbe halbe gemacht. Und unter anderem damit hat sich Uwe seine Schönheits-OPs finanziert. Hauke stellt sich hier allerdings als Unschuldslamm dar. Er wäre weder bei den Diebstählen noch bei den Raubüberfällen je beteiligt gewesen. Er hätte nur Schmiere gestanden. Ich glaube, dass Hauke hier jetzt einfach gemerkt hat, dass es für Dennis eng wird und dass er die Flucht nach vorn antritt und bei der Polizei mit seinem Geständnis einfach schon mal schön Wetter machen will. Glockner lässt das Ganze jetzt erstmal offen, sagt zu Hauke, darüber werden wir irgendwann noch sprechen. Das heißt, er wird ihn wahrscheinlich im Präsidium irgendwann vorladen. Um Dennis zu verhaften, alarmiert er Kollegen und Kommissar Glockner und TKKG verfügen sich jetzt erstmal in die Schönheitsklinik, um mit Hilfe der schwarzen Perücke die blonde Sprechstundenhilfe zur Rede zu stellen.
In der Klinik angekommen, konfrontiert Kommissar Glockner Deborah mit der Perücke und ihrer Komplizenschaft bei den Raubüberfällen. Deborah streitet zuerst alles ab, aber als Kommissar Glockner dann von Laboruntersuchungen spricht, er zielt hier also auf das Finden von Hautschuppen und damit DNA ab, wird Deborah klar, sie hat verloren. Währenddessen ist auch der Direktor dabei und als er hört, dass seine Sprechstundenhilfe in einer Räuberbande Mitglied sein soll, bricht er fast ins Lachen aus. Die hätte doch 2 Jahre gebraucht, um ordentlich Kaffee zu kochen. Der Doktor ist sehr, sehr unfreundlich und man merkt, das Arbeitsklima in der Klinik ist ziemlich mies. Deborah dreht jetzt durch. Sie nimmt sich eine Desinfektionssprühflasche und sprüht Kommissar Glockner, ich hoffe, nur Ethanol ins Auge. Auf jeden Fall kümmern sich die Kinder zuerst mal um Gabis Vater und Deborah nutzt die Chance und rennt in einen benachbarten Raum und kann von innen die Tür zusperren. Gabi spricht mit Deborah und Deborah gesteht nun in einer ziemlich wirren Äußerung alles, was passiert ist. Sie habe es satt, niemand nimmt sie für voll, sie bekommt keinen Respekt. In der Klinik muss sie immer nur Überstunden machen, bekommt kein Lob. Außerdem haben sie Kunstgeschichte studiert. Ihre Eltern haben sie aber überzeugt, sie soll abbrechen und was Richtiges lernen. Sie sei sauer auf die gesamte Welt und deswegen hat sie Dennis vorgeschlagen. Komm, wir rauben jetzt Leute aus. Ich will auch mal Geld haben. Wie gesagt, das ist alles ziemlich wirr. Tim ist derweil auch an die Tür gegangen und hat durchs Schlüsselloch geschaut und sieht ein offenes Fenster und jetzt kriegt er einen Schreck. Ich habe das so verstanden, dass Tim glaubt, dass Deborah Selbstmord begehen will und sich aus dem Fenster stürzen will. Deswegen nimmt er sich jetzt einen herumstehenden Stuhl und schlägt die ganz teure Tür ein. Er kann Deborah daran hindern, aus dem Fenster zu springen bzw. zu klettern, denn wir befinden uns im Erdgeschoss. Die Verbrecherin ist nun also festgenommen. Das Diebesgut ist aber nicht im Raum, aber auch nicht weit weg. Das hat sie nämlich aus dem Fenster geworfen, wollte nachklettern und dann abhauen. Ein paar Tage später gibt es dann noch eine kurze Wrap-Up-Szene. Kommissar Glockner hat die TKG-Bande zum Eisessen eingeladen. Dennis und Deborah werden für längere Zeit im Gefängnis verschwinden. Ihnen konnte man die Raubüberfälle nachweisen. Bei Uwe ist es etwas schwieriger. Er wird wahrscheinlich mit einer Bewährungsstrafe davonkommen, denn ihm konnte man nur die Vergehen an den Schließfächern nachweisen. Es sieht also jetzt hier so aus, als ob Uwe, während die Gäste im 90 Minuten die Rätsel gelöst haben, die Schließfächer aufgebrochen oder wahrscheinlich mit einem Generalschlüssel aufgeschlossen hat und dort Wertsachen entwendet hat. Es ist ja die Rede davon, dass sie Dinge verkauft haben und dann halbe gemacht haben. Uwes Beteiligung an den Raubüberfällen oder dass er von dem Geld was bekommen hat, kann man hier nicht nachweisen. Von Hauke ist hier nicht mehr die Rede. Man spekuliert dann noch, ob Uwes TV-Karriere jetzt beendet ist, aber das muss nicht so sein, denn es gibt ja zum Beispiel in der Folge Verbrechen im Rampenlicht diese Infotainment-Sendung Vogelfrei im Alltag mit den Superknastis, wo ein Fernsehteam Leute, die ins Gefängnis gehören, im Alltag eben begleitet. Und da wäre Uwe gut aufgehoben. Dann gibt es zum Schluss noch die Moral der Geschichte. Denn obwohl Deborah ja etwas selbstgefällig gesagt hat, nur sie wisse, was man klauen muss, Dennis hätte überhaupt nicht gewusst, was er zu Geld machen kann, hat sich herausgestellt, die tolle Skulptur, die sie zum Schluss geklaut hat, das war keine Skulptur, das war einfach nur ein billiger metallener Aschenbecher. Wir lernen also als Kinder, Verbrechen lohnt sich nicht. Es gibt den Abschlusslacher und die Geschichte endet.
Dann kommen wir jetzt zu unseren Kategorien. Welche Verbrechen wurden begangen? Da sehe ich zunächst mal Freiheitsberaubung. Sowohl TKKG als auch der ältere Herr mit seinen Enkeln wurden aktiv in dem Escape Room gefangen gehalten, obwohl sie eindeutig raus wollten und schon um Hilfe gerufen haben. Und dafür ist Hauke verantwortlich. Dann gab es diverse Diebstähle. Da ist einmal die Kette von Susanne Karsten, das war wohl Hauke. Dann hat Uwe öfters in den Schließfächern des 90 Minuten gewildert und dort diverse Wertgegenstände entwendet. Und Dennis hat natürlich die Autos vom Parkplatz des 90 Minuten geklaut. Auch wenn er sie wieder zurückgegeben hat, würde ich das trotzdem als Diebstahl werten. Und Dennis und Deborah haben gemeinsam mehrere Raubüberfälle in den Antiquitätenläden und Galerien begangen. Ich bin mir diesmal nicht sicher, ob man Tim wieder mal Sachbeschädigung attestieren könnte. Also das Aufbrechen des Escape Rooms ist mit Sicherheit unter Nothilfe gedeckt. Also wenn da Leute wirklich gesundheitliche Probleme haben und um Hilfe rufen und weit und breit niemand da ist, der die Tür aufschließen könnte, dann ist es mit Sicherheit in Ordnung, wenn er diese Tür aufhebelt.
In der Schlussszene bin ich allerdings nicht sicher, ob er da nicht überreagiert. Wie du schon gesagt hast, wenn es wirklich darum geht, dass er denkt, Deborah würde sich aus dem Fenster stürzen, um Selbstmord zu begehen, dann ist es vielleicht auch noch gerechtfertigt. Da er aber ja eigentlich wissen könnte, dass sie sich nur im Erdgeschoss befinden und dass da eigentlich nichts passieren kann, finde ich das jetzt wieder überreagiert. Da hätte er dann auch einfach um das Haus rumlaufen können und Deborah da in Empfang nehmen oder die Polizei das machen lassen oder sonst was. Also so wie ich Dr. Dronicke einschätze, könnte da für Tim durchaus noch eine Anzeige nachkommen. Und dass Deborah Kommissar Glockner bei ihrer Flucht Desinfektionsmittel in die Augen sprüht, könnte man durchaus auch noch als Körperverletzung werten.
Sind Fragen offen geblieben? Ich habe mich gefragt, wurden den Leuten, denen das Auto kurzfristig von Dennis gestohlen wurde, auch Wertgegenstände gestohlen? Oder war Dennis und Uwe bewusst, das könnte auffallen und deswegen haben sie das bei verschiedenen Kunden gemacht?
Steht Hauke eigentlich mit Dennis in Kontakt, während der mit den geklauten Autos auf Raubzug ist? So wie ich das verstanden habe, muss Hauke ja eigentlich sicherstellen, dass die Menschen, denen das Auto geklaut wurde, unter keinen Umständen aus dem Escape Room rauskommen, bevor das Auto nicht wieder da ist. Das heißt, Hauke ist eigentlich bei den Raubüberfällen der Dreh- und Angelpunkt, der dafür sorgen muss, dass diese Ausleihaktionen nicht sofort auffallen. Und dafür muss er, sofern die Leute nicht ganz normal ihr Escape-Abenteuer durchleben, dafür sorgen, dass sie, falls sie raus wollen, einfach nicht rauskommen. Er muss also aktiv den Notausgang verriegeln und die Leute so lange hinhalten, bis Dennis wieder da ist. Insofern würde mich da schon interessieren, wie Hauke da juristisch belangt wird. Denn von ihm ist in der Wrap-Up-Szene ja komischerweise nicht mehr die Rede.
Ich habe mich noch gefragt, haben Dennis und Uwe das mit dem 90 Minuten alles vorab schon geplant? Wir wissen ja, dass 90 Minuten gibt es seit etwa 6 Monaten. Seit wann gibt es denn diese Diebstähle aus den Schließfächern? Auch seit 6 Monaten oder etwas weniger lange? Die Raubüberfälle sind ja erst seit einer Woche. Kam also Dennis zusammen mit Deborah erst später auf die Idee, diese Diebstähle alleine, die bringen mir nicht genügend. Ich will jetzt noch was anderes machen, um an das große Geld zu kommen.
Ich habe mich noch gefragt, wie groß dieser Escape Room oder diese ganze Location ist. Ist das so wie bei meinem Anbieter, dass es da mehrere Räume oder Suiten oder wie auch immer man das benennen will, parallel gibt, sodass sich da mehrere Gruppen gleichzeitig aufhalten können? Oder gibt es wirklich nur diesen einen Escape Room und wenn man da drin verschwunden ist, dann ist in dieser ganzen Location nichts mehr los? Dann würde ich nämlich nicht mehr verstehen, was es eigentlich für einen Sinn hat, dass die Tür zum Escape Room auch von außen nicht zu öffnen ist. Das Problem, das die Oma hatte. Da würde ich fast vermuten, dass es tatsächlich mehrere Räume gibt, sodass immer die Gefahr besteht, dass eine andere Gruppe, die gerade anfängt mit ihrem Escape Room, die Hilferufe vielleicht hören könnte und deshalb die Tür öffnen. Andererseits, wenn da niemand vom Personal rumläuft und man Hilferufe hört, ist natürlich auch damit zu rechnen, dass die anderen Leute dann die Polizei rufen, was für Dennis und Hauke natürlich auch unerfreulich wäre. Außerdem weiß ich nicht, wie groß dieser Parkplatz ist, wie ich mir das vorstellen muss. Offenbar ist er ja doch groß genug, dass nicht unbedingt auffällt, wenn das Auto irgendwo anders steht. Was für mich bedeutet, dass es nicht irgendwie nur so 2 definierte Parkplätze für den Escape Room direkt vor der Tür sind, sondern irgendwas Größeres. Auf dem Parkplatz muss man ja anscheinend auch rumbrausen können, sodass man TKKG fast über den Haufen fährt. Andererseits kann es natürlich auch so ein geteilter Parkplatz sein, den sich alle Anwohner in der Innenstadt da irgendwie teilen, also die Arztpraxis, die Kunstgalerie und das Kino nebendran. Die Location bleibt für mich halt einfach ein bisschen unklar.
Ich habe mich noch gefragt, bekommt eigentlich Susanne Carsten jetzt ihre Kette zurück? Sie wissen ja, Uwe hat sie Eugen Ittrich verkauft, aber meines Wissens haben sie den Käufer der Kette noch nicht gefunden. Kann Ihnen da vielleicht Kommissar Glockner weiterhelfen?
Und noch eine Frage, die jetzt nicht unbedingt mit dieser Folge zu tun hat, sondern eher mit der Kontinuität innerhalb der Serie. Seit wann hat Tim eigentlich ein internetfähiges Handy, auf dem er zum Beispiel diese Ortungs-App laufen lassen kann, mit der er Karls Handy verfolgt? 2 Folgen später, in der Nummer 223, Betrüger super sauber, sagt er nämlich selbst, wenn man selber smart ist, braucht man eigentlich kein Smartphone. Meines Wissens hat Tim also bis heute nur ein uraltes Tastenhandy, das meines Erachtens nicht internetfähig ist. Und dann noch eine Frage, die uns erst im Schnitt aufgefallen ist. Was machen Dennis und Deborah mit ihrer Luxuskarosse eigentlich beim schönen Uwe, als TKKG da das zweite Mal vorbeifahren? Von dem, was wir später erfahren, müssen Dennis und Deborah da ja mitten in einem Raubüberfall gewesen sein. Sie haben sich die Luxuskarosse von dem älteren Paar ausgeliehen. Und wie wir wissen, geht es dem älteren Herrn ja nicht so gut und er will früher raus. Also je nachdem, wie weit der schöne Uwe vom 90 Minuten entfernt wohnt, könnte es sein, dass Hauke die beiden schon zurückgepfiffen hat. Warum fahren sie jetzt also noch beim schönen Uwe vorbei und nicht auf dem schnellsten Weg zurück ins 90 Minuten, damit dieser Diebstahl oder das Ausleihen dieses Luxusschlittens nicht auffällt? Daraus müsste man ja fast schließen, dass Uwe mit den Raubüberfällen eben doch was zu tun hatte, dass er da irgendwie seine Aktien noch mit drin hat und dass die Polizei ihm das nur nicht nachweisen konnte, sondern eben nur die Diebstähle aus den Schließfächern.
Bevor wir zum Fazit kommen, möchten wir kurz noch über die Risiken und Chancen dieses Planes reden. Dennis stiehlt ja Wagen vom 90 Minuten. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass, wenn die meisten Leute wirklich 90 Minuten im Escape Room drin bleiben, er diese Zeitspanne hat, in der er den Wagen benutzen kann, ohne dass der Besitzer merkt, der Wagen ist weg. Wenn er jetzt einfach irgendein Auto stehlen würde und damit seinen Raubüberfall begehen, dann könnte es natürlich, wenn es dumm läuft, passieren, dass 3 Minuten nach dem Diebstahl der Besitzer aus dem Haus kommt, wegfahren will, merkt, sein Auto ist gestohlen, dass der Polizei meldet und die Polizei dann Dennis beim Raubüberfall verhaftet, aber nicht, weil er einen Raubüberfall begangen hat, sondern weil er in einem gestohlenen Wagen herumfährt. Das Risiko hat er hier mit seiner Methode ausgeschlossen.
Außerdem kann er, wenn er die Original-Zündschlüssel aus den Schließfächern im 90 Minuten nimmt, vermeiden, dass er ein Auto überhaupt aufbrechen und kurzschließen muss. Erstens mal würde das, wenn er das Auto zurückgibt, mit Sicherheit auffallen. So kann er ja davon ausgehen, dass möglicherweise die Besitzer gar nicht merken, dass ihr Auto bewegt wurde in ihrer Abwesenheit. Und außerdem bin ich auch nicht sicher, ob Dennis überhaupt in der Lage wäre, ein Auto überhaupt kurz zu schließen.
Auf der anderen Seite hat es natürlich auch Probleme gemacht, wie wir ja gesehen haben. TKKG und auch der Opa mit seinen Enkeln, die blieben ja eben keine 90 Minuten im Escape Room. Das heißt, Dennis muss eine Ausweichmöglichkeit gefunden haben, um diesen Fall abzudecken. Und dazu war ja Hauke hier verantwortlich. Und ein Problem, das ja auch aufgetaucht ist, wo parkt Dennis die Wagen, wenn er wieder zurückgekommen ist zum 90 Minuten? Susanne Carstens Wagen stand ja leicht irgendwo anders. Und es ist jetzt die Frage, fällt das nicht auf, wenn plötzlich der Wagen in der rechten Ecke des Parkplatzes steht und nicht mehr in der linken? Und haben Sie einen Plan, was Sie gemacht hätten, wenn plötzlich der gesamte Parkplatz voll besetzt gewesen wäre? Das fällt mit Sicherheit auf. Das heißt, da hat der Plan ein sehr großes Risiko.
Außerdem ist die Auswahl an Zielen ja begrenzt. Wenn Sie in 90 Minuten hin- und zurückfahren und auch noch den Raubüberfall begehen wollen, dann ist der Umkreis, in dem Sie Ihre Ziele lokalisieren können, halt einfach relativ klein. Das scheint im Moment noch kein Problem zu sein. Sie haben ja gerade erst angefangen. Und möglicherweise ist der Plan auch darauf ausgelegt, nicht bis in alle Ewigkeit fortgeführt zu werden. Aber ich sehe da auf jeden Fall eine durchaus stärkere Begrenzung oder Beschränkung dieses Plans, dadurch, dass ich halt eben in diesem Radius ums 90 Minuten bleiben muss.
Bei diesem Verfahren muss Dennis auch sehr viel vorab planen. Er kann ja nur die Autos stehlen der Kunden, die gerade kommen. Wir vermuten mal, dass Susanne Carsten eher einen kleinen Wagen hat. Dann kann er ja nicht in irgendeine Galerie fahren und riesengroße Bilder klauen. Das heißt, Dennis und Deborah müssten sich vorab sehr viel Gedanken darüber gemacht haben, was wollen wir wo stehlen, wie groß ist das Ganze, welche Wagen brauchen wir dafür. Und weil sie eben von dem Wagen abhängig sind, den sie im Moment gerade stehlen können, können sie sich auch nicht vorab auf ein Ziel festlegen und zum Beispiel berücksichtigen, die Galerie sowieso hat jetzt gerade Mittagspause, da ist nur einer da, da wird sie es am meisten anbieten, dass wir da jetzt den Raubüberfall begehen. Da müssen sie flexibel sein und sind auch sehr abhängig von äußeren Begebenheiten, die sie nicht kontrollieren können.
Und dann noch ein wichtiger Punkt. Ich bilde mir ein, ich würde es merken, wenn irgendjemand Unbefugtes ohne mein Wissen mein Auto bewegen würde. Wenn das zum Beispiel ein Raucher ist oder er ein starkes Rasierwasser benutzt oder so, dann riecht es in meinem Auto einfach anders. Und ganz wichtig, kann Dennis einfach so mit dem Auto fahren, ohne dass er den Sitz oder den Spiegel einstellt? dann kann er doch eigentlich gar nicht sicher unterwegs sein. Und wenn er den Spiegel für sich einstellt, dann kann er sich auch nicht genau merken, wie der vorher gestanden hat. Das heißt, ich als Besitzer werde merken, hä, wieso ist mein Spiegel verstellt? Das könnte allerdings heutzutage in den neueren Autos schon wieder kein Problem sein. Ich weiß, dass es Autos gibt, bei denen man die Einstellung von Sitz und Spiegel in mehreren Versionen irgendwie im Schlüssel kodieren kann. Das heißt, wenn ich mit meiner Fernbedienung mein Auto aufsperre, dann fährt der Sitz und der Spiegel schon automatisch in die richtige Position. Und wenn mein Ehemann halt eine andere Position in seiner Fernbedienung gespeichert hat und er mit seiner Fernbedienung das Auto aufsperrt, dann fährt der Sitz eben in die Position. Wenn Dennis sich also auf neumodische Autos spezialisiert, die so ein Feature haben, dann ist das natürlich kein Problem mehr.
Und ein sehr großes Risiko ist natürlich, dass alle Spuren zum 90 Minuten führen. Die Fluchtwagen sind ja schon öfters gesehen worden. Manche Zeugen haben sich vielleicht auch die Nummer gemerkt. In einem Falle gibt es ja sogar ein Foto. Das heißt, die Polizei findet sehr schnell heraus, wem gehört der Fluchtwagen, befragt die entsprechenden Besitzer und die sagen, nee, wir waren das nicht, wir haben alle ein Alibi, wir waren im 90 Minuten. Und wenn das bei 2, 3, 4 Überfällen passiert, dann fällt das natürlich auf.
Dennis und Deborah haben sich diese Gedanken wahrscheinlich, bevor sie ihre Raubzüge gestartet haben, auch gemacht. Und offensichtlich sind die beiden zu dem Ergebnis gekommen, dass die Vorteile die Nachteile überwiegen. Und dass sie das Risiko eingehen, zumindest mal für einen begrenzten Zeitraum und für eine begrenzte Anzahl an Raubüberfällen.
Mein Fazit. Ich fand den Fall gut aufgebaut. Es waren gute Hinweise gestreut mit den Wagen. Man hat also mit TKKG mitdenken können und so rausfinden, was passierte denn eigentlich, wer sind die Ahnungslosen und wer verübt die Raubüberfälle. Wie schon angesprochen, die Szene mit Uwe, ich kann singen, ich kann tanzen, die finde ich echt amüsant. Mir gefällt, dass hier wieder etwas Technik eingesetzt wird. Karls Idee mit der Handyortung, also dass er sein Handy in den Wagen wirft und die anderen dann den Wagen verfolgen können, wie du ja schon angesprochen hast, mit Peilsender. Auch wenn es hier natürlich deutlich mehr Technik braucht. Man braucht nicht nur ein Handy, sondern man braucht natürlich auch Satelliten und Sendemasten. Das heißt, Justus bei den 3 Fragezeichen mit seinem selbst zusammengebauten Peilsender kommt damit deutlich weniger Aufwand aus. Mir gefällt, dass TKKG hier alleine ermitteln, dass jeder so seine Screentime bekommt. Ich habe den Eindruck, das habe ich nicht überprüft, das ist also wirklich nur ein Gefühl, dass in den neueren Folgen es öfters so ist, dass sehr viele Flüsterszenen kommen, wo sie alle zusammen etwas beobachten. Das fand ich hier ganz gut gemacht, dass das anders war. Mir gefällt Theresa Unterbergs Cameo-Auftritt als Lara, also die Schwester von Hauke. Ich höre sie immer gerne in Hörspielen. Sie hat auch hier die richtige Mischung zwischen akzentuiertem Reden und manchmal die Endung von Worten weglassen. Das klingt alles sehr natürlich. Ganz amüsant fand ich auch, dass Lara und Hauke Geschwister sind. Und das ist ja auch in den 5 Freunden so. Denn Theresa Unterberg spricht ja die N. Und Ivo Möller, der hier den Hauke spricht, hat mal den Julian gesprochen. Da waren sie also auch schon Geschwister. Was mir persönlich nicht ganz so gut gefällt, ist das Stilmittel des Erzählers, manche Worte sehr lang zu dehnen oder auch sehr lange Pausen zu machen. Ich habe mir das Hörspiel ja mal in 2-facher Geschwindigkeit angehört und da ist es mir aufgefallen, dass ich TKKG dort nicht ganz so gut verstehe, die klingen wie Mickey-Mäuse, der Erzähler aber doch sehr gut zu verstehen ist. Insgesamt finde ich die Folge amüsant, ich höre sie gerne, von mir Daumen hoch.
Mein Fazit. Ich finde das Thema Escape Room spannend und habe mich gefreut, dass das hier das Setting ist. Dass die entsprechende 3 Fragezeichen Escape Room Folge Die Kammer der Rätsel schon von 2017 war, war mir gar nicht mehr bewusst. Im Gegensatz zu dir, Marc, hätte ich mich gefreut, wenn ich im Escape Room das ein oder andere Rätsel noch mitbekommen hätte, damit ich hätte miträtseln können. Aber es ist auch in Ordnung, wenn das Ganze nur als Aufhänger fungiert und da sich jetzt halt einfach ein anderer Fall anschließt. Den Plan der Verbrecher haben wir gerade schon ausführlich besprochen. Also ich wäre in der Abwägung zu einem anderen Ergebnis gekommen. Mir hätten die Risiken überwogen. Ich glaube, ich hätte mit diesen Raubüberfällen nicht anfangen wollen. Aber wir haben ja schon öfter gesagt, es ist eine Kinderserie und will nicht die Anleitung für das perfekte Verbrechen sein. Insofern ist das schon in Ordnung, dass am Ende rauskommt, naja gut, die Verbrecher waren halt eben nicht so schlau, wie sie gedacht haben. An ein paar Stellen finde ich, dass die Story so ein paar lose Enden hat, beziehungsweise ein paar Szenen, die mir nicht so ganz klar waren. Zum Beispiel, dass TKKG extra zum schönen Uwe hinfahren, um ihn zu befragen und dann plötzlich haben doch alle was anderes vor und sie befragen den schönen Uwe eben doch nicht mehr. Auf der anderen Seite haben sie genau da auch eine Idee für einen neuen Ermittlungsansatz, dass sie nochmal zum Antiquitätenhändler Eugen Ittrich gehen wollen, um da zu eruieren, wer denn die Kette gekauft hat. Das passiert dann aber im gesamten Hörspiel auch nicht mehr. Außerdem war mir nicht ganz klar, was diese Wespenszene bei Karl am Ende eigentlich soll. Das ist so penetrant rausgestellt, dass diese Wespe Karls Aufmerksamkeit ablenkt, dass ich dachte, okay, da muss Karl jetzt ein entscheidendes Detail durch die Lappen gehen. Ist aber gar nicht so. Ich meine, er beobachtet ja trotzdem diese schwarzhaarige Komplizin, die sich das Knie aufschlägt. Also warum diese komische Wespenszene? Ist das irgendwie eine Actionszene? Da habe ich das Gefühl, die Szene hat eine Bedeutung, die sie am Ende gar nicht einlösen kann. Insofern fühlt es sich für mich an, als ob die Geschichte noch ein paar Schleifen gehabt hätte, die rausgekürzt wurden. Und da hängen halt jetzt noch so ein paar lose Fäden rum. Außerdem war mir der Showdown irgendwie zu dramatisch mit diesem, oh Gott, ich muss die Tür aufbrechen, damit sich Deborah nicht aus dem Fenster stürzt. Ja, wir sind im Erdgeschoss, so what? Musste das jetzt auch einfach noch eine Action-Szene sein, die Tim kriegt. Aber er hatte doch schon eine mit dem Aufbruch der Escape-Room-Tür. Also in der Inszenierung habe ich da so ein paar Fallstricke gesehen, fällt aber im Ganzen nicht so wirklich ins Gewicht. Es ist immer noch eine gute Folge. Durch die vielen Anspielungen auf die alten TKKG-Fälle finde ich, dass hier richtig gutes TKKG-Feeling aufkommt. Ich habe in den Ü200-Folgen einige Folgen, wo ich denke, was ist das denn für ein Quatsch? Das kann ich hier absolut nicht sagen. Die Folge hat mich unterhalten, die finde ich richtig gut. Von mir kriegt sie auch einen Daumen hoch. Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal.